Also letzte Woche ging es um das erste Thema Geld, mit dem wir alle konfrontiert sind, ob wir wollen oder nicht. Und heute geht es mit diesem anderen wichtigen Alltagsthema weiter. Wie soll ich meine Kinder erziehen? Bin ich Experte? Ich glaube, da gibt es keinen Experten, echt. Ich möchte am Anfang eine kurze Frage stellen. Wer hat alles Kinder? Schon oder bald? Okay, das ist doch eine ganze Menge und trotzdem sind es nicht alle. Es ist egal, ob große oder kleine Kinder. Und ich möchte dir einfach sagen, wenn du heute Morgen hier im Gottesdienst bist und keine oder noch keine Kinder hast, dann bitte ich dich nicht abzuschalten. Warum? Weil wir alle, und das ist so was Wunderschönes und das liegt den ganzen Gedanken zum Grunde, wir sind selber Kinder unseres großen Gottes. Und diese Prinzipien, die wir auf die Kindererziehung anwenden, das sind Prinzipien, wie Gott auch mit uns umgeht. Also bitte, bleibt dabei. Zusammen mit John Wilmot. Wer kennt John Wilmot? Ich musste ihn auch googeln. John Wilmot ist der zweite Earl von Rochester. Er lebte im 17. Jahrhundert. Und er hat einen sehr schönen Satz gesagt, mit dem ich mich sehr gut identifizieren konnte. Er sagte, bevor ich verheiratet war, hatte ich drei Theorien über die Kindererziehung. Jetzt habe ich drei Kinder und keine einzige Theorie. Nur wer Kinder hat und versucht hat zu erziehen, der kann wirklich verstehen, dass, wie sagt man so schön, Wahnsinn vererbbar ist. Du bekommst ihn von deinen Kindern. Wisst ihr, Eltern zu sein, ist auf der einen Seite ein unerklärlicher Segen und gleichzeitig eine unvergleichliche Herausforderung. Es gibt kaum eine andere Aufgabe im Leben, die einen gleichzeitig so begeistert und erschöpft, die einen segnet und bricht, die einen beglückt und frustriert, wie die Erziehung eines Kindes. Jemand hat mal eine Mutter von drei wilden Vorschulkindern gefragt, ob sie wieder Kinder haben würde, wenn sie sich nochmal entscheiden könnte. Sie antwortete sofort, sicher, nur nicht dieselben drei. Auch wenn du dir vielleicht manchmal wünschst, du könntest dein Kind gegen ein pflegeleichteres Modell eintauschen, so will ich dich einfach an der Stelle erstmal ermutigen. Es ist eine Tatsache, dass dein Kind ein einzigartiges Geschenk von Gott ist. In seiner souveränen Weisheit hat Gott dir das Leben eines anderen Menschen anvertraut, der dir normalerweise ziemlich ähnlich ist. Und weißt du, dabei spielt es keine Rolle, ob dein Kind gemäß den Maßstäben dieser Welt gesund ist oder ob es, wie sagt man so schön, verhaltensoriginell ist. Jedes Kind ist ein Segen Gottes und es ist der Mensch, den er dir anvertraut. Jetzt ist es so, mit dem Segen der Kinder kommt aber auch die große und manchmal auch schwere Verantwortung des Elternseins. Elternsein ist nichts für zart Beseitete, es ist nichts für Egoisten oder Dummköpfe. Elternschaft ist eine Lebensaufgabe, die mit großen Risiken, aber auch mit ewigen Belohnungen verbunden ist. Und ich möchte euch gleich zu Anfang noch dazu sagen, ich habe zwar drei Kinder, aber ich habe gesagt, ich habe keine Theorie mehr. Ich habe selber es nicht geschafft, all diesen Anforderungen und all diesen Profilen, die ich uns hier schärfen möchte, in dieser Zeit nachzukommen. Aber ich bin dankbar, dass ich selber hier auch immer wieder die Gnade Gottes erleben darf. Und wir wollen uns ja auch anschauen, was die Bibel sagt, nicht was allein meine Erfahrungen oder meine Fehler sind. Also, die erste Frage, die wir uns stellen wollen, was ist die Aufgabe von Eltern? Ich habe uns mal drei Aufgaben so zum Einstieg mitgegeben. Die erste ist eigentlich eine offensichtliche, sollte man meinen. Also die erste Aufgabe, halte dein Kind am Leben, soweit es in deiner Macht steht. Auch wenn du gerade vielleicht andere Gedanken haben solltest, das ist besonders in der Anfangsphase manchmal gegeben, ja, wenn du einen langen Tag hattest und endlich mal schlafen willst, aber nein, da ist schon wieder so ein Quälgeist. Halt deine Kinder am Leben, die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe, helfe deinen Kindern zu verantwortungsbewussten Erwachsenen heranzuwachsen, die für sich selbst sorgen und auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Ich finde es wichtig, dass wir unseren Kindern auch ein Verantwortungsbewusstsein mitgeben, dass wir ihnen sagen, weißt du, es geht nicht nur um dich, es geht nicht nur um deine eigenen Ziele, sondern es geht auch darum, dass du in dieser Gesellschaft Verantwortung übernimmst. Aber natürlich wollen wir da nicht stehen bleiben, sondern wir haben die dritte Aufgabe, die gerade für christliche Eltern wichtig ist. Und ich nenne sie so, evangelisiere deine Kinder und mache sie zu Jüngern. Führe sie zu Jesus. Wenn sie auf das Evangelium reagieren, dann helfe ihnen im Glauben zu wachsen. Und wir wollen uns jetzt ein Fallbeispiel angucken. Okay? Ein Fallbeispiel, nicht von mir, sondern ein Fallbeispiel aus der Bibel. Und zwar gucken wir uns Timotheus an. Timotheus war der Schützling von Paulus, ein junger Pastor, ein gottesfürchtiger junger Mann. Und die Frage ist, wie wurde er zu dem jungen Mann, der er war? 2. Timotheus 1, Vers 5. Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Also Timotheus' aufrichtiger Glaube kam durch die Erziehung und das Beispiel seiner Mutter und seiner Großmutter. Seine Mutter und seine Oma haben Timotheus diesen Glauben mitgegeben, der ihn jetzt auszeichnete. Ein Glauben, der, wie Paulus sagte, rein war, unverfälscht war. Und an dieser Stelle einfach noch ein Wort der Ermutigung an alle Alleinerziehenden. Wo steht denn der Vater in diesem Bild? Von dem wird nicht geredet. Alleinerziehende, auf Jesus und das Wort Gottes ausgerichtete Eltern können gottesfürchtige Kinder erziehen. Gib mir mal ein Amen dazu. Und wir fahren jetzt noch mehr über Timotheus. Da gehen wir 2 Kapitel weiter, Kapitel 3, Vers 14. Du jedoch, schreibt Paulus an Timotheus, sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen hast, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Er erinnert ihn hier nochmal daran, wo liegen deine geistlichen Wurzeln? Wo hast du das alles her? Und lasst mich aus diesen Versen 5 kurze Gedanken mit euch teilen. Bei der Erziehung, da geht es um mehr als um Prinzipien. Bei den Finanzen letzte Woche geht es um Prinzipien. Bei der Kindererziehung, da geht es um mehr als um Prinzipien. Eltern im biblischen Sinn bedeutet, seinen Kindern vorzuleben, wie ein Leben mit Jesus aussieht. Und genau das haben Lois und Eunike mit Timotheus gemacht. Sie haben ihm nicht einfach nur Prinzipien mitgegeben, sondern ein Leben mit Jesus vorgelegt. Und jemanden zum Nachfolger zu machen, besonders unsere eigenen Kinder, das passiert nicht im Klassenzimmer. Es passiert im täglichen Leben. Wer wir als Eltern sind, wie wir leben, ist mindestens genauso wichtig wie das, was wir sagen. Ein zweiter Gedanke zu diesen Versen. Die Bibel ist die Grundlage für eine effektive Erziehung. Was haben denn Oma und Mama von Timotheus gemacht? Sie machten Timotheus mit den Heiligen Schriften vertraut. Sie lehrten ihn die Bibel. Und ich glaube, damit kann man nicht früh genug anfangen. Zu den ersten Bilderbüchern, liebe Eltern, gehören unbedingt Bilderbücher über biblische Geschichten ins Haus. Und Kinderbibeln sind ein tolles Geschenk und es gibt sie entsprechend erzählt und formuliert, je nach Alter der Kinder. Die Bibel ist in der Lage, dich weise zu machen. Sie kann auch deine Kinder weise machen. Weise für die Erlösung. Die Bibel ist auch eine praktische Quelle für die göttliche Weisheit. Und es gibt diesen wichtigen Vers von Paulus über die Bedeutung und die Inspiration der Bibel. Wer kennt diesen Vers? Ganz wichtiger Vers in der Bibliologie ist 1. Timotheus 3, Vers 16. Wir haben gelesen 1. Timotheus 3, 14 und 15. Was kommt nach 15? 16. Jetzt kommt dieser absolut wichtige Grundlagenvers über die Bedeutung der Bibel und wir wissen jetzt, in welchem Zusammenhang er steht. Dieser Vers über die Bedeutung der Bibel steht einzig und allein im Kontext der biblischen Unterweisung unserer Kinder. Lesen wir den nächsten Vers deswegen aus diesen Augen. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß. Nutzen der Schrift. Und jetzt kommt hier ein Doppelpunkt. Und der Doppelpunkt bedeutet, jetzt kommen vier Nutzen der Schrift, die für uns aufgezählt werden. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also, gemäß diesem Vers, vier Dinge, wozu die Bibel in der Kindererziehung nützlich ist. Die Bibel unterrichtet in der Wahrheit. Das heißt, sie lehrt uns das, was richtig und falsch ist. Die Bibel gibt Orientierung in einer orientierungslosen Welt. Und ihr Lieben, wenn wir uns manchmal den Lehrplan unserer Kinder an den Schulen anschauen, dann erkennen wir, wie orientierungslos unsere Welt geworden ist. Da wird dieser Aspekt der Bibel in meinen Augen immer wichtiger. Die Bibel deckt Schuld auf. Das heißt, sie dient der Zurechtweisung und sie dient auch der Überführung von Sünden. Und es ist unsere Aufgabe als Eltern, unseren Kindern zu erklären, wann ihr Verhalten sündig ist. Weißt du, als Eltern, da haben wir ja manchmal so einen Reflex. Besonders Mütter, aber auch Väter, die haben diesen Schutzreflex. Ja, und wenn mein Kind von irgendwem angegriffen ist, dann ist jeder schuld, außer mein Kind. Jeder andere ist schuld, außer mein Kind. Wir wollen immer nur das Beste in unseren Kindern sehen und wir denken, unsere eigenen Kinder könnten keiner Fliege was zu Leide tun. Lass dich nicht täuschen. Deine Kinder sind Sünder, genauso wie du und ich. Und wir müssen als Eltern ihnen erklären, wo sie sündigen. Wir müssen ihnen zeigen, wo ihr Verhalten nicht richtig ist. Wie sonst wollen wir das tun, außer mit der Bibel? Und natürlich wollen wir ihnen dann im nächsten Schritt auch erklären, wie sie die Sünde wieder loswerden. Das Problem der Sünde hat jeder Mensch, auch deine Kinder. Kritisch wird es, wenn sie nicht wissen, wo und wie sie ihre Sünde loswerden. Der dritte Punkt hier aus dieser Aufzählung, wozu die Bibel dient, sie bringt auf den richtigen Weg. Das bedeutet, sie korrigiert, sie hilft dabei, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Natürlich wünschen wir uns alle diese kleinen Engel, die nie etwas Falsches tun. Aber jetzt mal ehrlich, wie soll das überhaupt möglich sein? Es sind deine Kinder! Also, die Bibel zeigt auf, wo wir Dinge in Ordnung bringen und wie wir sie in Ordnung bringen, wenn wir Mist gebaut haben. Manchmal zeigt sie das anhand von negativen Beispielen, wo Menschen sich dann wieder abwenden. Und manchmal zeigt sie aber auch an positiven Beispielen, wie es geht. Und als viertes erzieht die Bibel zu einem Leben nach Gottes Willen. Also wenn wir uns heute die Frage nach biblischer Erziehung stellen, dann ist das hier die Antwort. Da steht sogar das Wort drin, Erziehung. Sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Also wenn du dir diese Frage stellst, wie soll ich meine Kinder nach Gottes Willen erziehen, dann ist hier die Antwort. Nutze Gottes Wort. Die Bibel dient dazu, deine Kinder zu einem Leben nach Gottes Willen zu erziehen. Und so oft fragen wir uns Gott, Gott, zeig uns doch bitte deinen Willen. Was ist die Antwort auf diese Frage? Sei nicht zu faul zum Lesen. Also, das Ergebnis von dieser Erziehung in der Heiligen Schrift, es gibt uns Paulus auch noch mit, im nächsten Vers hier. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Hey, wenn das mal nicht ein Ziel für deine Erziehung ist, dann weiß ich nicht, was du für ein Ziel hast. Es ist doch unser Ziel für unsere Kinder, dass sie für alles ausgerüstet sind. Es ist doch unser Ziel, dass sie wissen, was gut und richtig ist und auch danach handeln. Ein weiterer Gedanke zum Thema Elternsein. Elternsein ist Arbeit. Es ist eine Zeit ständiger Belehrung, Korrektur, Zurechtweisung, Erziehung. Es ist schwere Arbeit. Aber dieses Ziel, das Paulus uns hier vor Augen malt, es ist absolut erstrebenswert. Das Ziel ist es, Kinder zu erziehen, die allen Anforderungen gewachsen sind. Und mit dieser mühevollen Arbeit, die du Tag für Tag investierst, gibst du ihnen das wichtigste Kapital mit, das sie haben können. Noch viel wichtiger als jeder Sparplan, den du für sie anlegst. Du bringst ihnen bei, was zu tun ist. Du bringst ihnen bei, richtig ist. Du bringst ihnen Werte bei, die ihr Handeln bestimmen. Noch ein fünfter und letzter Gedanke zum Thema dieser Verse hier. Wie wir unsere Kinder erziehen. Ich glaube, das muss sich ändern, je nachdem, wie alt sie sind. Also sie haben unterschiedliche Entwicklungsstufen. Die Neugeborenen, die Babys, die Kleinkinder, für sie sorgen wir. Wenn sie gerade laufen gelernt haben, dann sorgen wir dafür, dass sie sich nicht ständig zumindest die Finger in der Tür einklemmen, sondern nur manchmal. Ja, also Fürsorge und Schutz, das steht absolut im Fokus. Wenn das Kind gerade auf die Welt gekommen ist, sagst du, jetzt kocht ihr halt mal was zu essen. Ich weiß nicht, was da rauskommt. Wir kümmern uns und wir versorgen sie und wir sorgen für Schutz. Dann werden die Kinder älter. Dann haben wir die Schulkinder. Und in dieser Phase beginnen wir mit der Erziehung zur Selbstfürsorge. Wir wechseln von der reinen Fürsorge, wo wir alles für sie tun, und wir fangen an, sie auf altersgerechte Weise Stück für Stück zu lehren, wie sie für sich selbst sorgen können. Und wisst ihr, es gibt nichts Schlimmeres als Eltern, die das nicht tun. Wenn du dann diesen kleinen Diktator hast, wisst ihr, wenn der Einjährige ein Diktator ist, das ist völlig normal. Aber wenn ein 8- oder 9-Jähriger noch mit einem Jähzornanfall versucht, alles zu bestimmen, was zu Hause passiert, dann hat ein Schritt noch nicht stattgefunden. Also hier ist es wichtig, die Kinder auch in eine Selbstverantwortung zu entziehen. Später wächst dieser junge Kerl zu einem Teenager heran. Da wird es richtig schön. Dann wird es lustig. In dieser Phase ist unsere Aufgabe, die Kinder allmählich loszulassen. Es geht mehr darum, zu beobachten und anzuleiten und weniger darum, selber zu tun. Und in dieser Phase ist es manchmal ganz schön schwierig, aber es gehört auch dazu, die Kinder Fehler machen zu lassen und ihnen danach aber auch zu zeigen, wie sie damit umgehen können. Sie nicht alleine zu lassen damit. Schon zur Seite stehen, für sie da sein, aber nicht mehr alles vorzuschreiben. Und wisst ihr, wenn es dann mal junge und egal, auch wenn es alte Erwachsene irgendwann sind, es ist gut, wenn man sie losgelassen hat, wenn sie ihren eigenen Weg gehen. Und als Eltern wird man mehr und mehr zu einem Coach, zu einem Berater. Und die Kinder fangen an, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Manchmal gute Entscheidungen, manchmal vielleicht auch Entscheidungen, die du anders getroffen hättest. Aber sie da hinein zu entlassen und sie mit dem Segen zu entlassen und sie darin noch zu begleiten und zu unterstützen, das ist in dieser Phase angebracht. In jedem Stadium und jeder Phase der Elternschaft ist die geistliche Entwicklung unseres Kindes die oberste Priorität. Ich habe uns dazu noch einen Text mitgebracht aus dem Alten Testament, den Mose so im Rückblick seines Lebens geschrieben hat. 5. Mose 6. Das sind die Gebote, Ordnungen und Weisungen, die ich euch im Auftrag des Herrn eures Gottes lehren soll. Ihr sollt euch daran halten, wenn ihr das Land besitzt, in das ihr nun hinüberzieht. Euer ganzes Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht vor dem Herrn, euren Gott, haben. Verstehen Sie? Die Nachkommen. Okay? Es ist nicht nur eine Anweisung für Mose, es ist nicht nur eine Anweisung für diese Generation, denen Mose das noch mitgibt, sondern für sie und ihre Nachkommen. Befolgt seine Ordnungen und Gebote, die ihr von mir bekommt. Da ist eine Verheißung drauf, dann werdet ihr lange leben. Hört also gut zu, ihr Israeliten, und richtet euch danach. Dann wird es euch gut gehen. Ihr werdet in einem Land wohnen, in dem es Milch und Honig im Überfluss gibt, und dort zu einem großen Volk heranwachsen. Das hat euch der Herr, der Gott eurer Vorfahren, versprochen. Hört, ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Das sind wieder die Kinder. Redet und immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid. Ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Wisst ihr, als Eltern gibt es eine ganze Menge an Dingen, die wir unseren Kindern beibringen. Wir bringen ihnen bei, wie man aufs Töpfchen geht. Das ist eine tolle Zeit. Wir bringen ihnen bei, wie man einen Schuh zubindet. Wie sie sich selbst anziehen können, wie man teilt. Wir bringen ihnen bei, wie man Fahrrad fährt und schwimmt. Wir bringen ihnen bei, wie man ein guter Freund für jemanden ist. Und wenn sie älter werden, dann zeigen wir ihnen, wie man kocht und wie man Wäsche wäscht. Wir erklären ihnen, wie man mit Geld umgeht. Geld und ganz wichtig, wie man sich in der Öffentlichkeit verhält. Das ist eine ganze Menge. Natürlich ist diese Liste nicht vollständig. Als Mose lebte, gab es andere Dinge. Ja, ich weiß nicht, ob sie Töpfchen hatten. Es gab andere Dinge. Sie haben den Kindern beigebracht, wie man Schafe hütet, wie man den Acker pflügt und wie man eine Saat ausbringt. Den Kindern wurde gezeigt, wie man sich vor wilden Tieren schützt. Hast du es da ja schon gezeigt? Speer. Wie man mit Eindringlingen umgeht, wie man das Schwert zückt. Ihnen wurde gezeigt, wie man ein Baby im Zelt zur Welt bringt. Müssen wir nicht mehr. All die praktischen Fertigkeiten des Lebens, damit unsere Kinder auf diesem Planeten Erde überleben können, die sollten sie von uns lernen, von ihren Eltern. Aber wisst ihr was? Und jetzt kommt dieser Kerngedanke. Das tun auch nicht christliche Eltern. Oder? Und manchmal, wenn wir ehrlich sind, sogar besser als wir. Die bringen ihren Kindern auch bei, wie man seine Schuhe bindet. Auch Menschen, die nichts von Jesus und der Bibel kennen, sie trainieren ihre Kinder. Aber Gott sagt hier in Deuteronomium 6, dass die Kinder Israels darauf achten müssen, dass ihre Kinder als grundlegende Priorität beigebracht bekommen, wie sie Gott kennen, lieben, wie sie ihm dienen, wie sie ihm vertrauen und wie sie ihm gehorchen. Seine Wege, wie Gott ist, sein Wort. Und es ist traurig, wenn christliche Eltern sich mehr darum sorgen, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen, als darum, dass sie Jesus kennen. Es ist eine Tragödie, wenn ein Vater seinem Sohn beibringt, wie man einen Fußball kickt und über das Spielfeld rennt, aber ihm nicht beibringt, wie man seine Bibel liest und mit Jesus geht. Der Punkt ist, dass die Bibel sagt, dass wir unseren Kindern vor allem anderen über Gott lehren müssen. Also was brauchen die Kinder am meisten von uns? Sie brauchen Eltern, die Gott kennen und über alles lieben. Wenn es das größte Gebot ist, den Herrn, unseren Gott, mit aller Seele, mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Kraft zu lieben, dann müssen Kinder an ihrer Mama und an ihrem Papa als erstes sehen, wie das ganz praktisch im Leben aussieht. Kinder brauchen Eltern. Im Fall von Timotheus war es eine Mutter und eine Großmutter, die ihnen vorleben, wie ein Leben mit Jesus aussieht. Und sie brauchen auch Eltern, die ihnen erklären, wie das ganz praktisch funktioniert. Warum verlassen manchmal Kinder den Glauben, wenn sie weggehen zum Studieren? Das war noch eine Frage, die ich mir so gestellt habe. Dann geht das alles mit und es geht alles gut und die Kinder kommen mit in die Gemeinde und irgendwann haben sie irgendwie doch keine Lust mehr. Ich glaube, ein Grund dafür ist, dass Kinder oftmals in einer guten und bibeltreuen Freikirche aufwachsen, dass sie dort aber ein unvollständiges, und weil es unvollständig ist, ist es ein falsches Evangelium hören. Was meine ich damit? Ich meine, sie haben gehört, es gibt einen Gott, der dich liebt. Stimmt das? Ja. Sie haben gehört, Gott möchte, dass du glücklich bist und ein gutes, problemloses Leben hast. Stimmt das? Geil, ne? Möchte Gott das? Sie haben gehört, wenn du dich an seine Regeln hältst, wirst du so ein glückliches und erfülltes Leben haben. Ja? Wir verdienen es uns, indem wie gut wir uns daran halten. Bekommen wir all die Sachen oder nicht? Aber ihr Lieben, das ist nicht das Evangelium. Und jetzt kommt das Komplizierte. Es ist ja nicht so, dass an diesem halben Evangelium nichts Wahres dran ist. Da steckt ja auch Elemente von Wahrheit mit drin. Aber es ist eben nicht die ganze Wahrheit. Unsere Kinder, sie müssen wissen und sie müssen lernen, dass Gott sie liebt, no matter what, egal was, er liebt sie und er steht zu ihnen. Und unsere Kinder müssen gelernt haben, wie sie zu ihm kommen können und mit ihm wieder ins Reine kommen. Das ist das Entscheidende und das ist das Evangelium, dass er uns mit dem Vater versöhnt. Wisst ihr, was der Hauptgrund dafür ist, warum etliche junge Erwachsene, die in Freikirchen aufgewachsen sind, den Glauben verlassen? Wenn man sie fragt, warum sie dem Glauben den Rücken kehren, dann ist der meist angegebene Grund, den sie dafür sagen, folgender. Sie sagen, der Grund, warum sie gehen, ist die Heuchelei, die sie im Leben von Menschen sehen, die behaupten, Christen zu sein. Sie sagen, die Gemeinde ist voll von Menschen, die tun, als ob. Die scheinheilig ihre Hände erheben, aber im Alltag gar nicht nach den Maßstäben Gottes lebt. Und wisst ihr, was das Allertraurigste ist? Viele dieser jungen Leute sagen, dass die Heuchelei, die sie gesehen haben, zu Hause stattfindet. Ich glaube, Kinder brauchen eine Mutter und einen Vater, die mehr tun, als sie in die Gemeinde zu schleppen und mit ihnen zu reden, bevor sie schlafen gehen. Ist es schlecht, in die Gemeinde zu gehen? Nein. Ist es schlecht, zu beten, bevor sie schlafen gehen? Nein. Ist es genug? Nein. Sie müssen wissen, dass Mama und Papa eine echte, lebendige, transformierende Liebe zu Jesus haben. Eine persönliche Liebe, die sie auf ihrem Lebensweg bei falschen Anschuldigungen und wenn alles gut läuft, immer halten sie fest an diesem Jesus, der ihnen durchs Leben hindurch hilft. Wisst ihr, natürlich werden wir als Eltern, als Mütter und Väter das nicht immer perfekt machen. Das ist wirklich zum zweiten Punkt, den Kinder brauchen. Kinder brauchen Eltern, die lehren und vorleben, wie Bekenntnis über Sünde und Treue über Sünde aussieht. Wenn unsere Kinder missbauen, dann dürfen wir uns doch erinnern an diesen Vers, den wir gerade studiert haben, 2. Timotheus 3,16. Und wir dürfen dementsprechend handeln. Die Bibel unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und sie erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Unterrichten wir unsere Kinder in der Wahrheit des Wortes Gottes? Versteht sie das, was wir ihnen sagen, was darin steht und warum sie es tun sollen? Das Aufdecken von Schuld, verstehen unsere Kinder, warum das, was sie getan haben, falsch war? Verstehen sie, warum es Sünde ist? Zurück auf den richtigen Weg. Verstehen sie, was sie stattdessen tun sollen? Hast du ihnen diesen richtigen Weg erklärt und haben sie ihn verstanden? Und die Erziehung zu einem Leben nach Gottes Willen, was kannst du tun, damit sie beim nächsten Mal nicht wieder stolpern? Ihr liebe Kinder brauchen Eltern, die ihnen dabei helfen zu lernen, wie es aussieht, jeden Tag umzukehren und wieder an das Evangelium zu glauben. Kinder brauchen Eltern, die sich gegenseitig lieben. Ein liebevolles und friedliches Zuhause, in dem Mama und Papa einander lieben, das gibt Kindern Geborgenheit und emotionale Sicherheit. Aber wir haben im Fall von Timotheus vorhin auch schon gesagt, dass da vom Vater gar nicht die Rede ist. Wir wissen nichts über die Hintergründe. Ist jetzt zu vermuten, dass der Vater Grieche war? Warum? Paulus hat Timotheus erst im Erwachsenenalter beschnitten. Der Name Timotheus ist ein griechischer Name. Folglich ist zu vermuten, dass der Vater Grieche war. Aber wir wissen nicht, ob er noch auf der Bildfläche war. Wir wissen nicht, ob er verschwunden ist. Wir wissen nicht, ob er überhaupt noch am Leben war, ob er an der Erziehung mitwirkte oder ob Timotheus allein bei seiner Mutter und Oma aufwuchs. Auf jeden Fall wissen wir, dass der Vater nicht mitwirkte an der christlichen Erziehung von Timotheus. Das christliche Erbe führt Paulus allein auf die Mutter und die Großmutter zurück. Und das finde ich einen enormen Zuspruch. Auch für Eltern, die mit einem nichtgläubigen Partner zusammen sind oder die von ihrem Partner getrennt sind. Kinder brauchen Eltern, die ihre Kinder zielgerichtet erziehen. Sie brauchen Mütter und Väter, die begreifen, dass ihr Kind Jahrgangsbester im Abitur sein kann. Er kann ein fettes Stipendium bekommen. Das Kind kann Jungfrau bleiben und sich von Drogen fernhalten und trotzdem weit von Gott entfernt sein. Deswegen ist es so wichtig, diese biblische Orientierung als das Ziel über allem anderen zu haben. Und zum Schluss möchte ich uns noch einfach eine Ermutigung mitgeben für Eltern, die vielleicht gerade anfangen, an sich selbst zu zweifeln. Könnte sein. Gott liebt es, auf das Gebet hilfloser Eltern zu antworten. Es ist nie zu spät, in der Erziehung deiner Kinder etwas zu ändern. Und wenn ich so auf mein eigenes Leben schaue, dann kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass einem nirgendwo sonst die eigene Ohnmacht und das eigene Versagen so bewusst wird, wie bei der Erziehung der eigenen Kinder. Immer wieder sich was vorzunehmen und es dann doch wieder nicht zu schaffen, es doch wieder nicht umzusetzen. Ich denke an David. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Wow, was für ein Vorbild, oder? Er hat den Sohn, der seine Halbschwester vergewaltigte. Er hat den anderen Sohn, der ein Festmahl ausrichtete, um seine Brüder umzubringen. Er hatte einen Sohn, der ihm selbst, seinem eigenen Vater, das Leben nehmen wollte. Man könnte jetzt meinen, nicht gerade erfolgreich Erziehung seiner Kinder. Und dennoch war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Heißt das jetzt, wir sollen alle die gleichen Fehler machen? Natürlich nicht. Aber es heißt, dass wir uns bewusst sein dürfen, dass wir immer auf die Gnade und die Vergebung Gottes angewiesen sind. Auch und gerade bei der Erziehung unserer Kinder. Und wisst ihr, manchmal entscheiden sich Kinder dazu, Gott den Rücken zu kehren, obwohl sie liebevolle, betende Eltern hatten, die ihnen nach bestem Wissen und Gewissen ein Leben mit Gott vorgelebt haben. Und manchmal entscheiden sich Kinder, ein Leben mit Gott zu führen, obwohl ihre Eltern so ziemlich alles falsch gemacht haben, was man nur falsch machen kann. Ich will damit sagen, es gibt keine Garantie. Du kannst nicht eines Tages vor Gott stehen und sagen, ich habe doch alles gemacht, was er gepredigt hat. Es gibt keine Garantie. Aber es gibt eine gute biblische Orientierung. Und ich denke, es ist eine sehr gute Entscheidung, sich an diese Orientierung zu halten. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Philipper 4. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dieser Vers, ihr Lieben, ist mir jetzt bei diesem Thema, bei der Vorbereitung, nochmal so richtig ins Herz gefallen. Wenn es um die Erziehung der Kinder geht, ist das für mich ein ganz relevanter und großer Schlüssel. Es hilft nichts, wenn ich mir Sorgen über Sorgen über Sorgen über Sorgen über Sorgen über Sorgen mache. Liebe Mütter, ich sage es einfach mal so. Es hilft nichts. Ihr könnt euch sorgen und sorgen und sorgen. Wendet euch vielmehr, und die Väter natürlich auch, in jeder Lage, mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit. Wir sind auch dankbar für unsere Kinder. Für was sonst wird nicht für unsere Kinder? Und wir dürfen sie zu unserem guten Gott bringen. Das Team darf gerne schon nach vorne kommen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns reden. Und ich möchte heute einfach auch die Möglichkeit anbieten, wenn jemand sagt, boah, das hat mich jetzt schon so ein bisschen erwischt und ich möchte gerne persönliches Gebet, einfach während der nächsten Lieder, kommt in die rechte Ecke da zu den Pflanzen, wo die gute Luft ist und wir beten miteinander, auch persönlich. Es werden Leute da sein. Ich möchte gerne jetzt noch zum Abschluss mit uns beten, bevor wir nochmal in die Zeit der Anbetung gehen. Ihr dürft euch gerne schon erheben, wenn es euch möglich ist, und mit mir zusammen beten. Vater im Himmel, wir sind voller Dankbarkeit für die Kinder, die du uns geschenkt hast. Und Jesus, ich weiß, es gibt auch Menschen hier, die sich vielleicht auch Kinder gewünscht hätten und keine Kinder bekommen haben. Und es ist so eine große Spannung und es ist so schwer, damit richtig umzugehen. Aber Jesus, wir dürfen alle deine Kinder sein und diese Prinzipien, von denen wir gehört haben, oder diese Wege in der Erziehung, Jesus, du wendest sie auch bei uns an. Du erziehst uns und du versuchst uns näher an dein Herz zu bringen. Du lässt uns manchmal los und manchmal gehen wir irre Wege und dann kehren wir wieder um zu dir. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, das du uns gegeben hast, dass es uns auch hilft, unseren Kindern Orientierung mitzugeben für ihr Leben. Wir beten, Vater im Himmel, für Eltern, die heute hier sind und sagen, oh Mann, ich habe so ziemlich alles vergeigt, was ich manchmal nur vergeigen kann. Wir beten um Vergebung, wir beten um Gnade. Wir beten, Jesus, dass du aller Fehler zu trotz den Kindern nachgehst und sie wieder zu dir ziehst. Wir beten für Kinder, die wir haben, die noch in unserer Verantwortung sind. Wir beten, Jesus, dass sie dich in unseren Familien, in unseren Häusern kennenlernen. Wir beten, Vater im Himmel, dass wir einfach erleben dürfen, wie Familie als Kernstück der Gesellschaft funktioniert, weil du es dir so gedacht hast. Und ich bete einfach um deinen Segen für alle Menschen, die heute hier sind, egal in welchen Umständen sie da sind, dass du bei ihnen bist, dass du sie begleitest, den Rest dieses Tages, diese Woche, und dass du uns auch durch dieses Wort eine Orientierung mitgegeben hast. In deinem Namen.